Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Guten Morgen, ist Radio FreeFM um 11 Uhr mit dem Lokaltermin. Wie alle, ja, 4 Wochen Sonntag um diese Uhrzeit und man hört aus Münster schlagen. Das heißt, wir haben das Fenster auf, man hört im Hintergrund, wir sind live heute Morgen. Neben mir sitzt
die Eva.
Mein Name ist Michael Trost und ja, unser Studiogast gegenüber ist
Andreas Scheffel.
Ja, und Thema heute im Lokaltermin, Eva.
Ja, also wir haben den Andreas eingeladen, weil er einen sehr engagierten Journalismus betreibt, gegen rechts, gegen jede Art von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus. Und was das für ihn bedeutet, das werden wir heute in der Sendung hören.
Ja, ich wollte sagen, machen wir kurz eine Vorstellrunde. Nicht jeder kennt den Andreas Scheffel. Ich würde sagen, erzähl einfach kurz was zu dir.
Ja, ich bin internationaler Foto- und Videojournalist, seit mehreren Jahren tätig. Mein Bezugspunkt sind Demonstrationen rechts-links-lastig und versuche die Bevölkerung durch eine objektive Berichterstattung im Endeffekt ortsnah, aber auch wirklich definitiv klar in Kenntnis zu setzen über Vorgänge, die die Lokalpressen nicht abdecken können.
Ja, also was bedeutet das für dich? Wie bist du dazu gekommen? Wie hat dich dein Weg dorthin geführt zu dem, was du jetzt machst? Da muss es ja irgendwie einen Auslöser, irgendwie ein Aha-Erlebnis gegeben haben.
Das ist richtig. Das Aha-Erlebnis war ganz einfach. Ich war auf vielen Kundgebungen, Demonstrationen, habe gesehen, wie Kollegen arbeiten. Die kommen, machen kurz ihre Shots, machen ihre kurzen Interviews, drehen sich um und gehen. Aber was noch weiter auf Kundgebungen oder Demonstrationen dann passiert, das ist die große Lücke. Darüber wird nämlich nicht berichtet. Letztes Beispiel, man sehe Karlsruhe. Und da ist ein Mango und das muss abgedeckt werden.
Ja, gerade Karlsruhe, das war ja nun eine besondere Geschichte. Wenn du vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zu Karlsruhe geben könntest, weil das ging ja, also bei euch auf jeden Fall durch die Presse, was da los war. Aber ansonsten wurde immer geschrieben, die Polizei hatte es gut im Griff. Aber was dieses im Griff haben bedeutet, das hat man eigentlich nur bei euch erfahren.
Ja, ist klar, von der Sicht aus von der Polizei, sei es von der Staatsmacht, sei es von der Polizei, sei es aber auch von Demonstranten, es sind immer Bilder, die versucht werden, publik und publiziert zu werden in der ganzen Sache. Der Punkt ist aber, wo ist die Überschneidung zu sehen? Was ist Wahrheit? Was ist Unwahrheit? Oder was ist ganz einfach das Mango? Und man muss einfach sehen, da mache ich auch der Staatsmacht zum Teil einen großen Vorwurf. Es wird sich immer schön dargestellt oder versucht, schön darzustellen. Aber der Punkt, die Realität sieht ganz anders aus. Unabhängig, dass es, und da will ich den Berufsstand eines Beamten nicht in irgendeiner Weise diskreditieren, aber es gibt sogenannte Prügelpolizisten. Man sehe die S21-Bewegung, was war im Park. Man kann rumgehen auf sämtliche Demonstrationen, auf Kundgebungen. Und da muss ganz einfach ein Auge rein gesetzt werden. Und die Finger muss in eine Wunde. Zu einem kritischen Journalismus und nur ein kritischer Journalismus ist ein guter Journalismus. Das heißt, nicht die Sachen in Frage stellen. Aufdecken. Das ist das Wichtige. Und das ist Sinn und Zweck eines Journalisten, kritisch die Sachen zu begleiten.
Ja, also ich meine, das spricht natürlich dann auch den denkenden Menschen an, der in der Lage ist, diese Meldung aufzunehmen, für sich aufzubereiten und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Und da diese Lücke, die deckt ihr eigentlich ab, diese Leute anzusprechen und auch ganz klar anzusprechen und eben auch mit sehr vielen Bildern, ne? Also das ja einfach wirklich zeigt, was war da Fakt.
No. Man kriegt es aber auch nicht nur mit Bildern, sondern ganz wichtig ist, ein Bild ist immer nur eine Momentaufnahme. Ganz wichtig in so Sachen, aus meiner Sicht, sind die Videos. Da kann man klar aufzeigen, wie war die Situation im Vorfeld, was man mit einem Bild einfach nicht machen kann oder mit einem Text, sondern Videos sind bewegte Bilder, die man so in der Form nicht verfälschen kann, wenn man es ordentlich macht. Propaganda, sei es von AfD, sei es von verschiedenen rechten Lagern, die Mainstream-Medien, sei es auch diese sogenannten Fake News, das sind einfach Sachen, die aufgedeckt gehören müssen, und das geht nur mit einem kritischen Journalismus, wo der Finger wirklich in die Wunde reingelegt wird. Und deswegen muss ich sagen, Karlsruhe, bewegte Bilder in Form von Video. Der Polizeipräsident hat klipp und klar in sein Statement kurz nach 17 Uhr gesagt, es wären so gut wie keine Verletzten und es gab so gut wie keine Ausschreitungen. Karlsruhe hat man gesehen. Und wir konnten es widerlegen vom Team der Beobachter News. Und das ist ganz wichtig. Beobachter News ist ein politisches Magazin. Wir decken auf. Egal ob rechts oder links. Wir decken auf. Wenn es ein Fehlverhalten gibt, heißt es in einem kritischen Journalismus. Und Journalismus ist in dem Punkt links. Ein Journalist hat linke Einstellungen auch zu haben. Aber seine Arbeit hat klar auch aufzuzeigen, objektive Berichterstattungen zu erbringen. Und Karlsruhe hat gezeigt, Polizeipräsident sagt es so, Fakt war aber was ganz anderes.
Ich würde gerne noch mal vielleicht ein paar Grundlagen da einstreuen. Also Thema, also du arbeitest für Beobachter News und das ist eine Gruppe, die im Prinzip kritische Journalisten, habe ich das richtig verstanden, oder?
Kann man so sagen, ja.
Okay, und ihr arbeitet bundesweit, Baden-Württemberg?
Wir arbeiten bundesweit und durch und verschiedene Umgebung. Personen, aber auch international.
Okay, mittlerweile. Und ihr seid auf jeden Fall vernetzt und seid mehrere Leute?
Ja.
Okay, und die Gruppe existiert seit langem, seit vielen Jahren schon? Oder
seit mehreren Jahren.
Seit mehreren Jahren, okay. Und ihr macht also Hörfunk und Fernsehen, also Video- und Audio-Journalismus?
Ja.
Ja. Und geht dann zu den verschiedenen Veranstaltungen, was immer auch ist, dann immer beobachten Team. Das heißt, ihr verfolgt im Prinzip, was ist politisch wo geboten, und dann seid ihr vor Ort und
politisch, kulturell, ja, das sind wir vor Ort.
Okay. Vielleicht noch generell das Thema, wir sind jetzt schon sehr weit in eine Veranstaltung gleich hineingesprungen. Grundsätzlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, das Thema, ja, Gewalt, radikale Gedanken, Streit und so weiter. Seit wann haben wir eigentlich die Form der politischen Auseinandersetzung? Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, 70er Jahre, hat man vielleicht aus der anderen Richtung, mehr aus der linken Szene, natürlich auch in Richtung RAF sehr, sehr viele Vorfälle. Irgendwo geht es vielleicht sogar bis in die End-60er Jahre zurück, 68er Aufstand bestimmter. Gehört es irgendwo, ja, zum, wie soll ich mal sagen, einfach in der Gesellschaft dazu, dass es eine bestimmte Bewegung gibt, dass irgendwo sich irgendwo radikalisiert, dass es zur Auseinandersetzung kommt? Ist es ein Thema, was nur in Deutschland passiert, was europäisch oder weltweit passiert? Warum, wenn in Europa oder in Deutschland? Oder was sind vielleicht da so ein bisschen die Hintergründe? Hast du dazu irgendeine Theorie oder irgendwo auch eine Erklärung?
Eine Erklärung kann ich dazu nicht erbringen, weil das liegt in den Menschen selber. Weil jeder hat ein anderes Denkbewusstsein. Aber wenn ich jetzt Deutschland nehme, im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern, sei es Italien, sei es Frankreich, wo ich mehrfach auch bin zur Berichterstattung, da lebt eine andere Streikkultur, sei es in Gewerkschaften, sei es von Menschen überhaupt in Aufgeschlossenheit auf die Straße zu gehen. Das ist die Impulsivität der Menschen. Nimmt man Italiener zum Beispiel, die sind viel impulsiver, sei es in der Gestik, in der Artikulierung, ein ganz anderes Leben. Frankreich genauso. Deutschland ist so in dem Punkt eher zurückhaltend, verdeckt. Man muss ja mal machen. Hier würde ich mir viel mehr wünschen in Deutschland, dass die Leute viel mehr zu ihrer Meinung, vor allen Dingen viel mehr für die Sache einstehen. Es ist egal in welchem Punkt, weil ich bin objektiv in dem Punkt als Journalist. Ich muss aufdecken, ich kann berichten. Aber was ich mir persönlich wünschen würde in Deutschland, dass die Leute viel mehr auf die Straße gehen würden, klare Akzente setzen würden.
Es ist ein anderen, also Frankreich, klar, ist bekannt für Streiten, oder für Streiken meine ich.
Die streiten für Streiken. Ja. Ist eine ganz andere Lebenskultur als hier in Deutschland. Aha. Da muss ich wirklich sagen, da wünsche ich mir in Deutschland, da gehört es sich, auch mehr aufzustehen gegen rechts. Ja. Mhm. Weil, und wenn ich auf Demonstrationen, sage ich, hier in Deutschland bin und vielerlei Verhalten, sei es von der Staatsmacht, sei es von Rechten sehe, in Demos sind sie immer so schön, die zahmen Lämmer meistens, die Rechten. Warum? die Frage sollte sich auch jeder Zuhörer stellen oder der es wahrnimmt, der als Leser später oder im Fernsehen als Zuschauer. Warum sind sie bei Demonstrationen meistens ruhig? Denen geht es nämlich nur um eines. Sie wollen ihren Platz haben. Sie wollen, dass über sie berichtet wird. Aber das Fehlverhalten von Rechten, Anschläge, Verfolgung, das findet ja statt, nicht bei Demonstrationen, sondern außerhalb, ich benenne es mal, in der Dunkelheit, in einem Verdeckten.
Ja, da hat sich ja das Bild der Rechten auch ein Stück weit gewandelt, dass sie wirklich versuchen, dieses Bild des Wohlanständigen sich so darzustellen, wie zum Beispiel eben auch in dieser neuen Ökobewegung und
Tierschutz,
genau, dann in diesem rechten, in Anführungsstrichen jetzt mal Intellektualismus, also dass man eben nicht nur, also rechts sind nicht nur diese prügelnden Glatzen, die durch die Gegend ziehen, sondern das ist viel, sehr viel vielschichtiger, das Problem. Aber vielleicht spielen wir erstmal eine Musik, bevor wir noch weiter.
Das können wir gerne tun. Das machen wir doch einfach. Wir haben was ausgesucht. Ich habe mal, ja, glaube ich, ein bisschen was Instrumentales rausgesucht. Porcelain und Moby. Und da war die Musik schon zu Ende. Zurück beim Lokaltermin.
Eva? Ja, Andreas, du hast ja vorher gerade schon gesagt, dass du als Fotojournalist und Videojournalist tätig bist. Und über die Beobachter-News haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, was das ist. Und du bist ja sicherlich auch noch für andere Medien tätig. Wie stellt sich dein Arbeitsalltag dar? Also für welche Medien arbeitest du noch oder wie ist deine praktische Arbeit? Wie sieht die aus?
Also ganz einfach meine praktische Arbeit. Ich bin international Foto- und Videojournalist. Ich bereise nicht nur nach Aufträgen, andere Länder, andere Szenen einzufangen. Sowas, ich sag mal, als viele sagen dazu, Flüchtlingskrise, Flüchtlingskarawane, wird im rechten Jargon meist darüber berichtet. Ich sage dazu, die Menschen auf der Flucht. Das ist das richtige Synonym dafür. Es ist ganz einfach so, ich arbeite für internationale News Agencies, ich arbeite für verschiedene Verlage, wo ich teilweise Aufträge im Vorfeld erhalte, dann sozusagen meine Arbeit erbringe. Aber so arbeite ich auch für die Beobachter-News.
Ja, und im internationalen Kontext, welche Länder hast du zuletzt jetzt bereist? Und du hast gerade gesagt, sozusagen die Flüchtlingsbewegungen dokumentierst du auch einen Teil. Was hast du da, wie sieht jetzt deine Beobachtung aus oder was hast du jetzt in letzter Zeit da besonders wahrgenommen?
Also besonders wahrgenommen, man kann ganz einfach aus dem Nahen Osten, braucht man nur es aufgreifen. Man geht in Libanon, wo ich war, oder in Syrien, man kann in Nordirak nach Erbil gehen, wo ich auch war, in Dohuk, wo ich eine Hilfsorganisation auch begleitet hatte. Und ich bin ein kritischer Journalist, ich hänge gerne meine Finger rein, ich möchte mich gerne vor Ort darüber überzeugen können oder auch nicht, wie es denn direkt vor Ort ist. Ich war in Flüchtlingscamps drin, ich habe mit vielen Geflüchteten direkten Kontaktgespräche geführt. Die Fluchtursachen ist ganz einfach die Radikalisierung, die in den Ländern stattfindet, durch verschiedensten Einflüsse. Dazu reicht es nicht einfach nur auf einen Assad drauf rumzureiten, sondern da sind die Weltmächte nämlich gefragt und eines mitführend in dem Land, wo wir nämlich selber leben, Deutschland.
Ja, jetzt gleich mal Stichwort Deutschland, Europa. Da gibt es ja dieses Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, was natürlich kritisch gesehen wird. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht, wie es das überhaupt die Flüchtlingsströme verändert hat? Wie ist deine Meinung dazu?
Die Flüchtlingsstrom möchte ich das gar nicht nennen, sondern Menschen, die auf der Flucht nach Hilfe und Schutz suchen. Das Abkommen, was Deutschland mit der Türkei hat, ist einer der größten Fehler, was Deutschland aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, gemacht hat. Vielmehr hätte Deutschland anstatt Geld in einen Staat hinein zu investieren, der radikal ist, hätten sie hingehen müssen und direkt mit örtlichen Organisationen, so wie es viele NGOs machen. Und da möchte ich ganz arg hervorheben, die Seenotrettung. Da gibt es verschiedene Institutionen, sei es Sea-Watch oder andere. Und das ist ein unheimlich wichtiger Beitrag, der dort geleistet wird unter Lebensgefahr auf dem offenen Meer. Menschen aus der offenen See zu retten, die vom Ertrinken sind. Das ist grauenvoll teilweise, das anzusehen und nur anschauen zu müssen. Es geht auch ganz schwer an die Psyche. Und deswegen, Deutschland hat eine Aufgabe. Deutschland exportiert Waffen in Kriegsländer. Durch Waffen sind Kriege erst möglich. Und das ist etwas, wo Deutschland normalerweise aus der Geschichte hätte lernen müssen. Kein Krieg, keine Waffen. Nur so lässt sich auch ein menschenwürdiges Zusammenleben überhaupt schaffen, aus meiner Sicht. Waffen sind zum Töten da, nicht zum Schutz.
Ja, das ist ja, wo gerade auch die Region Ulm ihren Anteil dran hat an Waffen, denn auch hier werden Waffen hergestellt und auf alle Fälle
Zulieferungen.
Also einiges ist da, läuft da schon. Und da wäre dann natürlich das Thema Konversion eine Sache, über die man auch reden muss, ne? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht,
also
oder bist du da unterwegs?
Da muss ich zu Ulm den Bezug, was Waffen oder andere Sachen, nein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Heckler und Koch, das habe ich sehr oft begleitet, auch mit anderen Kollegen. Da sind ganz andere Sachen gelaufen und das ist ganz, ganz schwierig gegen die Waffenindustrie. Die haben einen festen Punkt in der Wirtschaft und das ist ganz, ganz schwierig, da vorzugehen in irgendeiner Weise. Man kann nur immer wieder an die Bevölkerung überhaupt appellieren, man geht auf die Straße. Zeigt euer Gesicht, lasst euch doch nicht einschüchtern, egal von wem. Zeigt eure Meinung.
Ja, nun denke ich aber, dass diese ganze Diskussion Konversion erstmal wieder an Fahrt gewinnen muss. Also ich habe das zum Beispiel feststellen können, als diese Sache Airbus Defense war. Da ging es ja um das Sponsoring zur Kulturnacht. Und dass als diese Diskussion aufkam, plötzlich das Thema Konversion wieder auf die Tagesordnung kam, auch der Personalrat von Airbus bereit war, darüber zu reden. Das war, glaube ich, jahrelang ein bisschen unter der Decke.
Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Leider, tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen.
Gehen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Wir sprachen gerade von Waffen. Gestern war in Dornstadt der Tag der Bundeswehr und zu diesem Tag der Bundeswehr gab es auch eine, ich nenne es mal Parallelveranstaltung, nämlich diese Proteste zu kein Tag der Bundeswehr. Ich konnte leider nicht dran teilnehmen. Jetzt meine Frage, hast du davon noch was erlebt und wie hast du diese Proteste?
Ich war selber auch nicht vor Ort.
Warst selbst nicht vor Ort?
Nein,
hast du?
Nicht vor Ort. Aber ich habe schon Informationen, über die ich natürlich verfüge, aber da möchte ich auch Kollegen nicht vorgreifen, weil die ihre Berichterstattung noch machen.
Richtig. Gut. Also ich weiß, dass der Tag sehr gut vorbereitet war, dass es einen sehr regen Protest dagegen gegeben hat. Und ja, jetzt hoffen wir mal da auf die Nachrichten, die wir hören davon.
Ja, das wird auf jeden Fall mit Sicherheit, das kann ich versprechen, wer kritisch die Sache betrachtet hat und begleitet hat, es wird ein sehr guter Artikel werden. Das kann ich versprechen.
Ja, also ich habe ja zum Beispiel auf Facebook auch gestern schon wieder Bilder gesehen von Leuten hier aus Ulm, die in der Friedensbewegung ziemlich aktiv sind, dass eben doch wieder Kinder Waffen in die Hand bekommen haben dort. Und
ob Waffen in die Hand bekommen haben, das habe ich jetzt selber nicht bisher recherchieren können. Aber was ich sagen kann, dass Kinder auf Militärgerätschaften waren und in Absperrzonen, die erst ab 18 Jahren freigegeben waren, waren Kinder drin. Also es ist schon kritisch auch wiederum zu sehen, was das Militär überhaupt in dem Punkt macht. Ja. Minderjährige rekrutieren ist der eine Punkt. Aber Kinder mit Kriegsmaschinen zur Belustigung, das ist was ganz anderes.
Ja, weiß Gott. Und kommen wir jetzt wieder zu deinem Thema. Also ein Thema, das dich, an dem du besonders dran bist, nämlich eben der Kampf gegen rechts. Und du bist aus Göppingen und ihr habt in Göppingen da ja eine besondere Situation. Vielleicht kannst du unsere Hörer mal informieren, wie es denn im aktuellen Göppingen aussieht. Also da sind einige Gruppierungen doch sehr stark unterwegs.
Ja, natürlich, aber ich möchte es nicht als Kampf gegen rechts bezeichnen, weil das wäre falsch. Ich kämpfe nicht gegen die Rechten, sondern ich kämpfe für einen objektiven Journalismus. Der Punkt rechts, Göppingen, ja, es wird sehr gern versucht, von der Stadt unter den Teppich zu kehren. Man versucht es klein zu reden, nicht großartig publik. Am liebsten wäre es nämlich so, die Stadt wollte ein Stillschweigen darüber. So kommt es mir jedenfalls persönlich vor. Und bisher gab es auch nur zwei Stadträte, die auf mich drauf zugekommen sind nach den Anschlägen auf mein Wohnhaus, wo ich wohne, und die Angriffe auch persönlichen Natur, gab es bisher wirklich nur zwei Stadträte. Selbst der Oberbürgermeister, mit dem ich sehr oft auch spreche, weiß Gott, ich will ja auch nichts Schlechtes. Ich bin ein Journalist, der kritisch ist. Ich beiß gern. Und es wird gerne anders gesehen. Aber selbst er hat es bisher noch nicht vonnöten gehabt, sich in irgendeiner Weise zu solidarisieren. Er geht gerne hin, er geht in die lokalen Nachrichten, spricht immer gerne. Aber was in Göppingen fehlt, ist die breite Bürgerschaft, die sich dagegen aufstellt. Gegen die braune Brut, und das benenne ich auch braune Brut ganz besonders in dem Punkt.
Ja.
Weil nicht Linke verfolgen, sondern die Rechten verfolgen. Und das ist das Schlimme. Und da ist einfach zu wenig aus der Bürgerschaft, die hingehen und sich, ja, ich nenne es so, solidarisieren. Das ist nicht so gut wie nicht gegeben. Jedenfalls in Göppingen nicht.
Mhm. Und was mir da mal aufgefallen ist, ist, dass es gegen rechts oft zwei Parallelveranstaltungen gab. Es gab dann immer eine, die war eher von der Stadt und mit verschiedenen Gruppen. Und dann gab es noch meistens eine zweite gegen rechts Veranstaltung. Kannst du da sagen, wie das ist oder warum das war?
Also ich denke, du sprichst jetzt über einen Kreis Göppingen Nazifrei zum Beispiel. Spiel, was aus verschiedenen Institutionen, sei es von der Stadt auch mit unterstützt wird, sei es von Gewerkschaften. Das ist die eine, das ist das bürgerliche Lager, das sogenannte, was da versucht wird anzusprechen, machen auch eine, zwar jetzt in letzter Zeit weniger publike Arbeit, aber es ist ein Kontext, der einfach da sein muss, um die Bürgerlichen auch mit ansprechen zu können. Aber genauso gibt es halt auch die linken Veranstaltungen in Göppingen. Wenn man jetzt schaut, im Februar gab es die Veranstaltung im Bürgerhaus, im Jugendhaus. Am Abend zuvor wurde dort mit Stein und Buttersäure ein Anschlag verübt. Ein paar Tage zuvor bei mir selber. Jetzt neulich bei einem linken Kreisvorsitzenden. Dann war es beim Stadtrat zuvor. Anschläge mit Morddrohungen, so hat es aber auch nicht nur die Linken, sondern auch die von der Grünen Partei, der Alexander Mayer, dem haben Morddrohungen ins Haus reingeflattert. Und da wünschte ich mir ganz einfach die Bevölkerung, das geht nur über die Bevölkerung, dass die Bevölkerung es mehr verinnerlicht, was da passiert, und sich der Sache entgegenstellt.
Ja, richtig. Nun ist es ja meistens, wo Druck ist, ist Gegendruck. Und wobei ich da aber sagen muss, dass ich in Göppingen eigentlich auch die Bewegung der Leute, die eben was gegen die Nazis tun wollen oder gegen diese braune Brut tun will, eigentlich als relativ stark erlebt habe, oder eine starke Solidarisierung, weil da wurde eigentlich immer ziemlich stark mobilisiert.
Ja, das kam aber, ja, es wurde mobilisiert, aber von wo? Selbst Göppingen, sage ich in dem Punkt, das spreche ich auch klar aus, dafür bin ich Journalist, in Göppingen gibt es in dem Punkt zu wenig Widerstand von links, der organisiert ist. Der Punkt ist aber vielmehr, weswegen gab es denn die rechten Aufmärsche in den letzten Jahren? Das ist ganz einfach, in Göppingen gab es Ableger, sage ich jetzt, Dritte Weg aus dem Freien Netz Süd, die haben Querverbindungen in der rechten Szene, sei es NPD, sei es damals Freies Netz Süd oder verschiedene andere Gruppierungen, die ich so jetzt nicht nennen möchte, das hat andere Gründe, wo ich aber auch nicht tiefer drauf eingehen möchte. Göppingen, es wird auch immer so skandiert, ist ein Schauplatz. Nein, es ist kein Schauplatz. In Göppingen sind Aktivisten aus dem rechten Lager, die über Verbindungen bundesweit seit Jahren verfügen. Und die sind im Kreis Göppingen. Nicht nur in der Stadt, aber auch im Kreis. Und die haben so explizite Verbindungen. In letzter Zeit treten sie nicht mehr so stark auf. Auf der einen Seite, damit meine ich Großveranstaltungen, Demonstrationen wie aus dem Jahr 2013, wo 150 Neonazis gewaltbereite Neonazis. Man muss immer auch sehen, welche Personen laufen denn auf ihren Veranstaltungen. Welche Personen sind das? Wo haben die ihre Netze? Wie sind die vernetzt? Nur daraus kann man schließen, welcher Personenkreis. Nicht jeder Rechte ist einfach ein Nazi, sage ich dazu. Die meisten, die brüllen, da gibt es ein schönes Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber die, die wirklich etwas machen, die gehen erstmal ganz sachte vor und bleiben immer meistens im Hintergrund. Damit sie einfach nicht als Zielperson gesehen werden können. Aber die agieren aus verschiedenen Bereichen, aus dem Hintergrund, aus dem Verdeckten. Und deswegen in Rems-Murr-Kreis, in Ulm, in Göppingen, in Stuttgart, in Heilbronn immer wieder rechte Schmierereien. Von wo kommen die rechten Schmierereien? Großes Fragezeichen. Und da sind die Ermittlungsbehörden ganz stark gefragt.
Es gibt ja da jetzt auch so verschiedene Gruppierungen. Jetzt mal vielleicht als Verständnisfrage für unsere Hörer, dass du vielleicht sagst, Dritter Weg, der ja nun besonders in Göppingen aktiv ist, aber in Ulm zum Beispiel die Identitäre Bewegung. Und dann, ich meine, wer genau durch die Hirschstraße am Samstag geht, der sieht jetzt immer Infostände DM, Deutsche Mitte. Dass mir vielleicht mal, was ist das?
Es sind einzelne Gruppierungen, die aber untereinander sich sehr gut austauschen und vernetzt sind. Jeder versucht auf einer gewissen Ebene einen gewissen Personenkreis anzusprechen, um Leute für ihren, ja, für diese braunen oder für das braune Verständnis zu mobilisieren. Dritter Weg ist nicht nur in Göppingen aktiv, ist ganz deutschlandweit. Man sehe vor, ja, das war jetzt Mitte Februar in Würzburg, welche Personen da auflaufen, mit welcher Unterstützung aus Thüringen, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Rheinland-Pfalz. Man muss schon vielerlei Sachen sehen können, das heißt die Vernetzung wahrzunehmen. Und da ist der Dritte Weg in dem Punkt, ja, ein Nachfahre des Freien Netz Südes. Und die anderen versuchen auf ihre Art und Weise in der Bürgerschaft, die Bürger zu akquirieren. Und da muss man sehr gezielt drauf gucken. Und vom Dritten Weg, das wird noch aus meiner Sicht für die Zukunft, kann ich da nichts Gutes verheißen. Das wird eher noch schlimmer. Das ist meine Vermutung. Weil die im Moment die Zeichen dafür stehen. Wenn man jetzt schaut, Paragraph 113 StGB, die Verschärfung oder auf der einen Seite Schutz für Polizisten so genannt, die Verschärfung des Paragraphen ist für die Streik- und Kundgebung- und Demonstrationsrechte eines jeden Bürger, welches jeden zugesteht, wird das äußerst schwierig. Man darf im Endeffekt einen Polizisten, wenn man jetzt auf einer Demonstration ist und man wird geschubst und man kommt an einen Polizisten und man, damit man nicht umfällt, hält man sich kurz an, was eine ganz normale Reaktion wäre. Man hält sich kurz an irgendeine Person fest, jetzt ausgenommen, es ist halt mal dann ein Polizist. Dann kann es passieren, dass man 3 Monate Haft kassiert. Man muss niemanden schlagen mehr. Es reicht, jemanden im Endeffekt fast nur zu berühren. Ich muss das auch so überspitzt darstellen, weil es wird so gehandhabt auf Demonstrationen. Da gibt es ruckzuck Gerangel und jetzt berühre ich einen Polizisten, ich werde geschubst von irgendjemand anderem, ich selber auch als Journalist. Das gilt genauso auch für mich. Wenn ich einen Polizisten, weil ich geschubst werde, anrempel, ich selber im Endeffekt gar nicht die Schuld daran trage, kann dafür 3 Monate Haft jetzt bekommen. Und da muss man einfach klar und deutlich diese Sachen benennen, nämlich bei was es ist. Es ist ein Polizeistaat, der immer mehr durchgesetzt wird. Sei es in der Überwachung, Telefonie, Internet, Video, sei es auf Demonstrationen. Das wird immer mehr, dass man mehr und mehr überwacht wird. Wozu führt das in der Bevölkerung? Zu Angst oder zur Sicherheit? Die Frage sollte sich nämlich auch an jeder Bürger stellen. Ich bin ja auch Bürger, nicht nur Journalist.
Es ist eigentlich ein ganz, ganz arger Schritt zurück. Denn ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren oder so, da war im Prinzip nur die Diskussion, immer weiter diese Dinge abzubauen. Also Videoüberwachung und was auch immer, der Schutz der Persönlichkeitsrechte, der Datenrechte. Das war dann ein ganz großes Thema und jetzt gehen wir da aber ganz weit, machen wir eine ganz weite Rolle rückwärts.
Ja, weil es wird ganz einfach die Flüchtlingssituation dazu ausgenutzt, eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung zu schüren, damit der Staat einfach mehr Überwachungsinstrumente zur Verfügung hat. Es wird durch den Bundestag Gesetze durchgedrückt. Ich selber bezweifle, dass es im Endeffekt zu irgendeiner Aufklärung führen kann oder wird. Jedenfalls, ja, vielleicht Aufklärung ja in der Strafverfolgung, wenn Aufnahmen es gibt. Aber verhindern, und das ist das große Thema, wie verhindere ich einen Anschlag? Und der wird mit Überwachungsinstrumente, so wie sie zur Verfügung stehen, mit Sicherheit nicht, in keinster Weise aus meiner Sicht, in irgendeiner Weise verhindert.
Das so sprechen ja auch die internationalen Erfahrungen eigentlich, ne? Dass das absolut nicht verhindert wird dadurch.
Vor allen Dingen, was ich ganz prekär in der ganzen Sache. Es werden Daten gesammelt. Man schaue, Leipzig hat über mehrere Jahre linke Strömungen in Massen überwacht. Über Jahre. Und nichts ist bei rausgekommen. Es war nirgendwo zielführend. Nimmt man zu Göppingen die ehemaligen autonomen Nationalisten, die sich im dritten Weg jetzt wieder reingesetzt haben und sich dort verankert haben. Vor der Staatsschutzkammer war ich auch als Zeuge geladen und habe als Journalist von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, obwohl ich Beschädigter schon zu dem Zeitpunkt auch war. Wenn man aber den Prozess verfolgt hat, es gab so viele Audiomitschnitte, über hunderte von Audiomitschnitte, die ihm nur im Gerichtssaal ausgewertet worden sind, vorgetragen worden sind. Da ging es um Saufgelage von Rechten, da ging es um Partyveranstaltungen. Überwachungsinstrument hat der Staat zur Verfügung. Er nutzt ihn auch. Die Frage sollte sich aber auch dabei an jeder stellen, möchte ich das haben? Auch wenn es die Rechten sind, möchte ich es haben? Seien es die Linken, möchte ich es haben? Wo ist meine Privatsphäre? Sitze ich in einem gläsernen Kasten? Möchte ich da drin sitzen als Freivogel, wo mich dann jeder sehen kann? Ich glaube, keiner möchte auf der Toilette gesehen werden. Und das sind einfach Fragen, was darf der Staat, was nicht? Und teilweise muss ich sagen, sehe ich sehr kritisch, wie der Staat die Einstellung und die Gesetze jetzt durchgedrückt hat in einen Schnellschuss. Und im Endeffekt wirklich die Versuche des Staates, der Überwachung wieder so in dem Funk ausufernd wieder da zu haben, wo wir mal in den 80er, 70er Jahren waren?
Ja, das ist eine Frage, die sollte jetzt jeder erstmal für sich selbst ein Stück weit sacken lassen und vielleicht mal drüber nachdenken, während wir jetzt nochmal wieder eine Musik spielen.
Wir spielen Long Time, wir spielen Lonely. Radio Free FM mit dem Lokaltermin heute Morgen. Ja, wir haben zu Gast den Andreas Scheffel, Journalist hier in Deutschland, in der näheren Umgebung. Und wir haben schon so einiges mitgekriegt. Wir haben schon festgestellt, die Arbeit als Journalist ist heute nicht ganz einfach. Wir haben schon gerade ein bisschen in der Pause die Fragestellung diskutiert. Ist eigentlich eine freie Berichterstattung heute noch möglich? Und ist der Job eigentlich eines Journalisten heute noch in dieser Form zumindest eine Freude oder beziehungsweise noch anstrebenswert? Oder?
Also Freude auf jeden Fall. Nur die freie Berichterstattung wird immer mehr erschwert durch verschiedene Einflüsse. Und da möchte ich jetzt nicht immer nur auf den Staat drumherum reden, aber es ist leider so. Ein jüngstes Beispiel können wir ruhig Karlsruhe nehmen von ungefähr, ja, wo Tag der deutschen Zukunft, die Demonstration von der Partei Die Rechte war, durften ursprünglich nur 20 Journalisten in dem Bereich vor der rechten Kundgebung in dem Bereich Berichterstattung sozusagen frei, was man dann noch frei nennen kann, machen und leisten. So gibt es aber auch aus verschiedenen anderen Anlässen, sei es auch in Pforzheim, gab es gezielte Pressebehinderung. Es wird immer wieder versucht, Journalisten von Aktionen fernzuhalten, die gezielt von der Staatsmacht versucht wird, nicht publik machen zu können. Grob fahrlässig von Polizei. Man könnte es jetzt so deuten, es sind unerfahrene Beamte, die da waren. Das wird sehr gerne damit abgetan. Jeder Polizeibeamte, der den Job gelernt hat, weiß, was er macht. Und wenn in der Polizei selbst es Personen gibt, die, sag ich mal, mit dem Gesetz sich nicht so gut auskennen, dann müssen sie geschult werden. Aber Presse, und das weiß jeder, ist frei. Und wenn Presse behindert wird, ausgeschlossen wird oder noch schlimmer versucht wird, mit Platzverweisen die Presse fernzuhalten, das ist äußerst kritisch zu sehen. Und das widerfährt mir persönlich sehr oft bei Demonstrationen, bei Kundgebungen. Pforzheim, Karlsruhe, das sind die letzten in anderthalb Monaten Bereiche gewesen von Platzverweise, die uns Journalisten sozusagen angedroht worden sind. So ging es bis hin eine fast unmögliche freie Berichterstattung leisten zu können in Karlsruhe. Man muss sich der Polizei schon, ja, als Journalist so entgegenstellen und dafür eintreten und kämpfen, dass man eine freie Berichterstattung ermöglichen kann. Da muss der Staat auch mehr dran arbeiten. Und da geht es einfach nicht, dass ein Polizeipräsident sagt oder sein Vertreter, ja, wenn in einem Gerichtssaal nur 50 Plätze sind, kann ich nicht 70 Leute reinbringen. Aber 3000 Beamte im Einsatz zu haben für ein paar Hansel von Rechten, die da mit 300 Leute aufmarschieren und dann nicht die Sicherheit für die Journalisten klar, deutlich dafür einzutreten, hier, das sind die Journalisten, es sind 30 Journalisten, 20 dürfen nur hinlaufen, aber 3000 Polizeibeamte für 300 Rechte zum Schutz. Wo kommen wir da hin? Wo ist jetzt da die Polizei, der Vaterstaat? Warum ist das so? Ist das gezielt? Ist das gewollt? Ist das der Staat, den wir haben möchten? Und da sage ich nein. Ja, wir müssen drum kämpfen. Das ist ein Kampf für eine freie Berichterstattung, die wir Journalisten tagtäglich erbringen, sei es auch aus Krisengebieten. Ein Journalist muss kritisch, und nur so geht es und nicht anders. Kritischer Journalismus ist der, der Sachen aufdeckt, der es aufzeigt, wo Fehl,
Verhalten, Fehleinschätzungen heutzutage unheimlich schnell durch das Internet rast. Es gibt Fake News, gezielt von AfD, die Verunglimpfungen, und das muss aufgedeckt werden. Das geht nur mit einem objektiven, kritischen Journalismus. Und wenn wir Journalisten von Staat versucht werden, dann eine objektive und freie Berichterstattung leisten zu können, dann muss sich doch wirklich der Bürger danach fragen, ist das der Staat, den wir haben möchten? Sind das unsere freien Werte, die im Grundgesetz verankert sind? Und der Staat arbeitet dagegen? Es ist nicht überall so, aber es passiert sehr oft. Zu viel. Viel zu viel. Dass die Presse gehindert wird.
Wie sieht es denn in vergleichbaren europäischen anderen Ländern aus? Gibt es da andere, wo du sagst, da ist das besser gewährleistet, ist es noch weniger gewährleistet? Oder wie stehen wir denn aus deiner Sicht dann international oder zum Beispiel auf europäischer Ebene?
Auf europäischer Ebene würde ich sagen, da ist schon Deutschland, ja, es kommt immer auf den Journalismus drauf an, den man macht. Geht man kritisch, wirklich kritisch rein, man begleitet Demonstrationen oder man versucht Sachen aufzudecken aus der Industrie oder gegen den Staat, weil der Staat ein Fehlverhalten hat, dann ist es egal, wo man hingeht. Kann es gefährlich werden oder man wird dran gehindert. Aber Deutschland in dem Punkt hat den Effekt, weiter abzudriften. Da kann man auch die Rankingliste von Reporter oder ohne Grenzen nehmen. Wenn man die letzten Jahre auch anschaut, Angriffe auf Journalisten aus der rechten Ecke, sei es Pegida-Demonstrationen in Ostdeutschland, sei es hier im Süden die Rechten, vielerlei ist die Pressefreiheit in Gefahr. Auch hier in Deutschland. Man kann es über einen Kamm so Einzelfälle nur schildern, aber über einen großen Kamm kann man es nicht ziehen, dass man andere Länder, aus meiner Sicht jedenfalls, sei es Spanien, sei es Frankreich, weil es andere Kulturen sind. Da wird ganz anders umgegangen. Ich sag rauer. Nicht jeder Journalist ist dafür geboren, kritisch und damit auch umzugehen. Also Gegenwehr von Polizeibeamten, sei es uns werden die Kameras abgedeckt, uns werden die Kameras aus der Hand geschlagen, wir werden angestoßen von Polizeibeamten, teilweise umgestoßen. Man versucht uns mit der Pferdestaffel Sichten auf Demonstranten zu nehmen. Schon regelrecht bedrohliche Lagen, dass die berittenen Reiter auf die Journalisten gezielt mit den Reiten, mit den Pferden auf uns drauf losgehen, wie in Fellbach. Also es gibt vielerlei, da braucht man gar nicht so weit in die anderen Länder von Europa zu schauen. Man kann hier wirklich in Deutschland bleiben, gerade hier in unserem Bereich Baden-Württemberg. Es gibt so viele Übergriffe von Polizeibeamten auf die freie Journalistenkultur. Und die muss eingestellt werden. Und das ist auch ein ganz klares Zeichen und ein Appell von mir an unseren Innenminister Strobel. Er sollte seine Leute mehr im Griff haben. Er ist der Verantwortliche. Er ist der Führende. Und da muss er viel mehr machen. Und das ist eine Kritik, die er wirklich mal sich zu Herzen nehmen sollte. Ob er eine freie Berichterstattung wirklich gewährleisten möchte.
Also eigentlich, tretet ihr ja den Beweis an, wie wichtig es auch ist, dass, und das ist zwar nur ein ganz kleiner Schritt, aber dass die Polizeibeamten namentlich gekennzeichnet sind.
Das ist unheimlich wichtig. Viele Bundesländer haben die Kennzeichnungspflicht der Beamte eingeführt, weil man muss sich so sehen, ich nehme jetzt einen Motorradfahrer, der eine Sturmhaube und einen Helm auf hat. So muss man sich Beamten in Einsatz bei Demonstrationen vorstellen. Die sind nicht zu erkennen. Ich sage auch nicht, jeder Polizist ist ein Prügelpolizist. Das wäre falsch. Ich habe auch eine große Achtung vor den Beamten, die ihren Job versuchen, für die Bürger leisten zu können. Und teilweise auch unter großem Druck
deswegen Belastungsdruck, meine ich damit, stehen. Aber, und da ist es ganz klar auch eine Forderung, für jeden sollte es normal klar sein, eine Kennzeichnungspflicht, die in Baden-Württemberg auch eingeführt werden muss. Es geht dabei nicht um die Polizisten, die im Einsatz sind, um sie zu outen. Das geht auch nicht, weil man sieht es in verschiedenen anderen Bundesländern, sei es in Berlin, über Jahre hinweg funktioniert die Nummerierung von Beamten vorzüglich. Es gab keine besonderen Übergriffe auf die Beamten deswegen. Also ihre Immunität ist gewahrt. Warum sträubt sich die CDU, die Grünen, die zuvor das in ihren Wahlversprechen hatten, und jetzt ducken sie sich weg? Warum wird es nicht gemacht? Es dient doch dem Berufsstand des Polizeibeamten, dient es doch nur, weil sie in ihren eigenen Reihen aufräumen können, nämlich die Prügelpolizisten aussondern können, die ihren Berufsstand durch den Dreck ziehen. Und das sollte ein Ansporn für unseren Innenminister auch sein.
Also generell gibt es da, wenn ich das richtig verstehe, unterschiedliche Standards auch in unterschiedlichen Bundesländern, oder?
Unterschiedliche Standards, nein.
Ja, also ist, ja.
Keine, also was die Identifikation, die Nummernzuordnung ist anonymisiert. Wird alle, ich glaube, 3 oder 4 Jahre werden die auch verändert. Für die Beamten vorher nicht. Aber die Anonymisierung für den Beamten ist gewährleistet. Und da gilt auch ein Appell von meiner Seite an die Polizeibeamten. Wenn unser Innenminister ja so und die CDU und die Grünen in diesem Punkt ihre Linien jetzt haben, jeder Polizist sollte sich nämlich auch die Frage stellen, soll mein Berufsstand durch den Kakao gezogen werden? Möchte ich irgendwann dargestellt werden, ich, der nichts getan hat als normaler Streifenpolizist, und werde verhöhnt von anderen Personen als Prügelpolizist? Die Frage sollten sich nämlich die Beamten nämlich auch stellen, in ihren eigenen Reihen dafür einzustehen, Gewaltpotenzial in der Polizei auszurangieren. Und das geht nur durch die Anonymisierung.
Wobei natürlich der Job auch nicht ganz angenehm ist, eigentlich immer die Polizei, wenig Leute, immer mehr Veranstaltungen, die zu schützen sind, immer mehr auch eben Eskalationen es gibt. Also der Job ist bestimmt auch ganz schön happig und ganz schön schwer. Ne?
Das möchte ich auch nicht in keinster Weise von mir weisen. Die haben eine enorme hohe Belastung teilweise. Sei es psychisch, aber auch körperlich, sei es in ihren Überstunden, die sie haben. Aber das rechtfertigt noch lange nicht die Gewaltexzesse, die, könnte man auch jetzt schauen, wo das Fußballspiel war, in Karlsruhe. Das sind die Fanblocks in Montur aufmarschiert und die Polizei ist daneben gelaufen. Wäre das jetzt eine Demonstration von rechts gewesen, hätte ich es ja verstehen noch können, aber im Gegensatz linke Demonstranten, die dann mit Bengalos oder muss, da wird sofort reingeraten. Da geht's rein. Da sollte man auffangen. Ist die Polizei rechts oder rechtskonform?
Generell ein Punkt, was du gerade ansprichst, also bei den Fußballspielen, dass es auch immer mehr zu Ausschreitungen, Eskalationen kommt. Wie ist das zu erklären? Ist das einfach...
Eine Erklärung gibt es dafür aus meiner Sicht, dass in vielerlei Fällen Vereine immer mehr als Transport der Meinungsbildung von verschiedenen Leuten auch genommen wird, die, ich sage auch in dem Punkt ja, Bier, Alkoholexzesse in Fanblöcken drin, man ist unter sich, man fühlt sich unter sich, man kann es frei ausleben. Und das ist, glaube ich, einer der gezielten Punkte, was jetzt in Stadionen immer mehr auch vermehrt vonstatten geht. Sie können es freier ausleben. Da ist einerseits klar die Sicherheit gefordert. Da gehört es auch, muss ich sagen, Ausschlussverfahren für verschiedene Fußballvereine, die dürften nicht mehr ins Stadion. Wenn sie ihre Fans nicht unter Kontrolle haben, jetzt könnte ihnen jeder sagen, oh, was kann denn der Verein dafür? Sehr viel, weil der Verein lebt nämlich von seinen Fans. Also bitte, schaut man doch mal nach Hamburg St. Pauli an. Die haben klare Ansagen. Passiert dort großartig irgendwas? Nein. Aber schaut man jetzt nach Dresden, schaut man nach Karlsruhe, schaut man nach Stuttgart. Hallo? Und da muss ich auch sagen, ein konsequentes Einschreiten, so wie es Beamte bei linken Demonstrationen macht, wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass bei Fußballaufmarschierungen die Vereine, die Fans richtig rangenommen werden. Ich sage nicht gewaltvoll. Es hat nichts, ich bin Verfechter gegen Gewalt. Aber die Personen müssen raus. Weil die bringen auch andere Personen, die gar nichts damit zu tun haben, in Gefahr. Man schaue in Stuttgart, wie viele Bengalos gezündet worden waren. Jetzt könnte ein jeder sagen, ach, das sind Fußballfans unter sich, die Hools, die schleusen sich da zwischendrin ein. Nee, die sind für sich. Aber was jetzt in letzter Zeit auch da vermehrt vorkommt, die benutzen die normalen Fans in ihren Reihen. Die mischen sich. Und da wird es gefährlich für die normalen Fans. Und da müsste auch gerade die Sicherheit in Stadien überdacht werden. Wie wird das gemacht? Und es geht nur in einer Sondierung.
Ja, wir haben nur noch 2 Minuten. Ich habe gelernt, der Beruf ist ja mehr oder weniger schon, ja, ich muss euch sagen, also sehr,
sehr, sehr vielfältig.
Sagen wir es mal so, ja. Würdest du ihn nochmal ergreifen wollen? Oder?
Jederzeit, ja.
Was würdest du jetzt, wenn du irgendwas entscheiden könntest, wo würdest du einhaken, was würdest du anders gestalten, wenn du jetzt bestimmend wärst oder wenn du jetzt in der Regierung oder in irgendeiner Form wärst, was würdest du?
Könnte ich mir nicht vorstellen, wollte ich nicht sein.
Ja, was möchtest du vielleicht jemanden, der noch irgendwo an der Stelle irgendwo auch die Inputs eines Journalisten aufnehmen möchte, irgendwo?
Also ich kann nur dafür einstehen, für eine freie Meinungsbildung.
Ja.
Und dafür mache ich meinen Job und dafür ist er auch kritisch und den ich denke auch sehr gut machen zu können. Ich wünschte mir, dass wenn ich eine Botschaft rausgeben kann in dem Punkt, dass die Menschen mal wirklich versuchen, da auch sich die Gedanken zu machen, wie entstehen Nachrichten. Mhm. Und nicht auf jede kleine Fake News drauf eingehen. Aber genauso muss ich auch sagen, liebe Kollegen des Journalismus, überlegt eure Headlines. Welche Schlagwörter ihr benutzt, um Nachrichten zu transportieren. Es sollte vielmehr um den Inhalt gehen und nicht um die Schlagzeilen.
Ist der Wettbewerb vielleicht auch zwischen den entsprechenden Medien heute so groß? Weil ich sehe, wir haben nur noch 30 Sekunden, wir müssen gleich raus. Also spielt sicherlich auch mit rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich das Internet, die Schnelligkeit.
Ja. Gut.
Ja, vielleicht noch eins. Beobachter-News haben wir ja gerade angesprochen. Berichtet ihr denn auch aus Ulm, wenn es in Ulm zum Beispiel...
Wir berichten bundesweit.
Super.
Natürlich also auch aus Ulm.
Ja, genau. Wir sind nämlich hier im Lokaltermin und dass die Leute auch wissen, dass ihr von uns berichtet.
Ja, das war schon wieder mit Lokaltermin. Wir müssen leider schon wieder raus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Kommen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntagnachmittag. Vielen Dank. Tschüss.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.